Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen, für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Ich bin ganz aufgeregt, weil wir heute Heike Kleen zu Gast haben und sie mich schon sehr lange begleitet mit ihren Texten. Sie ist Journalistin, Germanistin und Politikwissenschaftlerin und sie schreibt unter anderem für den Spiegel, Zeit Online und den Tagesspiegel und ist als TV-Autorin für ARD, ZDF und NDR tätig. Und ihre Texte kreisen um Sexualität, Körperbilder, Rollen und Feminismus. Und besonders bekannt ist ihre Spiegel-Kolumne Liebesleben, die eine der meistgelesenen Texte auf spiegel.de ist. Und wir reden heute über ihr aktuelles Buch Zusammenkommen und sprechen über Swingerclubs, Dominos und wie wir die größer werdende Lücke zwischen den Geschlechtern überbrücken können. Viel Spaß! Hallo Heike, wir freuen uns total, dass du heute da bist bei uns im Podcast. Herzlich willkommen.
Dankeschön, danke liebe Pia, danke liebe Maren für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, große Ehre.
Ja, dito, das empfinden wir auch so. Ich würde einfach gleich einmal reinspringen und bin ganz neugierig mit deinem neuen Buch Zusammenkommen, was ja bald erscheint. Ich glaube am 11.06., wenn ich richtig bin, ne?
Ganz genau. Es ist lustig, dass du gleich sagst zusammenkommen, weil ganz viele sagen zusammenkommen. Ist ja die Doppeldeutigkeit. Zusammenkommen, die Menschen kommen doch bitte mal wieder ein bisschen zusammen oder auch die Geschlechter oder zusammenkommen. Und die meisten Menschen, also fast alle, mit denen ich ja bisher gesprochen habe, haben es andersrum ausgesprochen. Da sind wir doch schon hier in einer sehr guten Gesellschaft, dass du das gleich so machst.
Ja, darüber habe ich gerade ganz kurz vom Podcast witzigerweise nachgedacht, dass man es ja auch so sprechen könnte. Davor bin ich gar nicht auf den Gedanken gekommen.
Siehst du, und die anderen kommen immer nur auf den anderen Gedanken.
Ja, okay, spannend.
Können wir jetzt mal deuten. Nee, erzähl weiter.
Genau, mit deinem Buch Zusammenkommen. Da bin ich ganz, ganz neugierig, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Buch entstanden ist. Und du bist ja da sehr auch in die Recherche reingegangen und ob du darüber ein bisschen was erzählen magst, das finde ich ganz spannend.
Ja, ich wollte eigentlich, ehrlich gesagt, war nie mein Ziel, die Sextante zu sein, die Sexkolumnistin, die irgendwie in irgendeiner Sexschublade landet. Das war überhaupt gar nicht mein Plan. Ich war ganz viele Jahre Talkshow-Journalistin, habe dann mein allererstes Buch geschrieben, einfach zu einem Tabuthema. Ich habe irgendwie so ein Tabu-Tourette, glaube ich. Ich mag gerne Tabus brechen, aber damals war das Tabu Menstruation. Ich habe ein Buch geschrieben über Menstruation in einer Zeit, in der noch kein Mensch darüber geredet hat. Es war, glaube ich, auch ein bisschen zu früh, dass ich dieses Buch geschrieben habe, weil so ein paar Jahre später war es dann überall. Und da habe ich schon ganz kurz den Gedanken gehabt, eigentlich müsste man doch noch über diese ganzen Sexmythen sprechen und über Frauen und Sexualität, dass die ihren Körper gar nicht kennen und dass die angeblich weniger Lust haben, aber vielleicht auch einfach gar nicht genau wissen, was sie wollen und so, also alles eure Themen. Und dann habe ich aber damals noch gedacht, nee, irgendwie traue ich mich das nicht. Ja. Ich will da gar nicht in so eine Ecke und habe dann einfach rauf und runter Menstruation und geschichtlicher Kontext und Ausschließen der Frauen aus der Gesellschaft, aus der Kirche und so weiter, angeblich unrein. Also was da alles dahinter steckt, ist ja fürchterlich. Könnten wir jetzt 3 Stunden uns drüber aufregen, tun wir nicht. Und dann habe ich immer mal wieder Texte geschrieben, die auch in Richtung Sexualität gingen, weil Menstruation und Sexualität hängt ja auch zusammen mit Unreinheit und so, kein Sex. Und merkte dann, dass diese Texte immer gut ankamen, auch für den Spiegel habe ich viel geschrieben und ich dachte, ach, ich hätte auch so gerne irgendwie eine Kolumne. Eine Kolumne wäre toll, weil ich so gerne Texte mit Humor verbinde, aber das darf ich natürlich in diesen sachlichen Texten nicht machen. Und ich habe immer das Gefühl, wir brauchen Humor, um auch Mauern einzureißen, um mehr Freude an schwierigen Themen zu haben, um uns besser zu verstehen. Und habe dann irgendwann gesagt, wieso gebt ihr mir nicht einfach eine Sexkolumne? Wenn ihr immer diese Sex-Interviews haben wollt, ich könnte auch eine Kolumne schreiben. Und da war erstmal so, ach ja, ja, mal sehen. Dann hörte ich nichts, hatte ich es fast wieder vergessen. Und dann hieß es, ja, mach mal. Und dann war meine erste Kolumne gleich, also ich habe dann immer gesagt, ich mache ein Interview mit einem Experten, Expertin und dazu eine Kolumne, sodass ich auch immer Material habe, auf das ich zurückgreifen kann, weil ich weiß ja längst nicht alles, also ganz wenig weiß ich. Und ich brauche ja Leute, die was davon verstehen. Also habe ich SexarbeiterInnen, SexologInnen und so weiter interviewt. Und mein erstes Interview war mit einem Swingerclub-Betreiber ganz im Osten Deutschlands an der polnischen Grenze, der da das Schloss Milkersdorf gegründet hat. Ein hochpreisiger Swingerclub, wo dann der Ball der Masken stattfindet und solche Sachen. Also ganz wildes Zeug. Sehr lustiger Typ. sehr guter Typ. Und am Ende des Interviews sagt er, ja, dann komm doch mal vorbei, kannst dir das ja alles mal angucken. Und ich so, ach, ich dachte, ich interview hier mal so ein bisschen. Und dann dachte ich, na okay, ich kann ja jetzt natürlich auch nicht immer nur davon reden und habe überhaupt keine Ahnung. Und dann habe ich mir jemanden geschnappt und bin da zum Ball der Masken. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, sehr spannend. Ich habe mit vielen Klischees und Vorurteilen, die ich in meinem Kopf hatte, aufgeräumt. Einige haben sich auch bestätigt. Und es war, ja, also da zu sein und zu sehen, auch wie lustvoll Frauen ihren Körper und sich und ihre Sexualität feiern und von Männern gefeiert werden, wie klar es ist, dort ein Nein ist ein Nein und niemand sagt irgendwas, wenn du sagst, nein, danke schön, dann ist alles gut und nicht wie irgendwo unterwegs in der freien Welt, nö, lass mal und dann wirst du noch dumm angepöbelt, sondern das ist einfach eine andere Umgangsform, dort sehr freundlich, sehr zugewandt, die Menschen wollen halt alle das Gleiche und das war hochgradig spannend und so fing es an und dann habe ich immer weitergeschrieben, jeden Monat eine Kolumne, ein Interview und irgendwann kam die Idee, okay, wir könnten daraus auch ein Buch machen und dann habe ich mein ganzes Material gesammelt und neu zusammengefügt und neue Erlebnisse noch dazu gepackt, erlebt und das ist jetzt das Buch geworden, Zusammenkommen, wie Pia sagen würde. Ja, so kam es.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Genau, und wo du es jetzt halt mit Sexualität meintest, also es ist ja eigentlich genau das Gleiche, so in Bezug auf weibliche Sexualität. Ja. Und dass wir alle irgendwie, finde ich, so einen sehr männlich geprägten Blick auch haben auf Sexualität, wo ich mich jetzt auch gar nicht ausschließen möchte.
Ich mich auch nicht.
Also ja, ich muss mich da auch irgendwie immer wieder zurückholen.
Ja, Sexualität gleich Penetration, ne? So haben wir es ja erstmal gelernt. Ja. So lernen ja irgendwie die Kinder in der Schule das immer noch. Und dass das natürlich alles viel, viel mehr ist und das auch mit Selbstliebe zu tun hat und so, das wird ja auch immer noch nicht beigebracht. Ja, das stimmt.
Mini-Memo. Wo fängt Sex an und wo hört er auf und was ist eigentlich Sexarbeit? Die Vorstellung, dass Sexualität mit Penetration beginnt und endet, ist tief in unserer Sprache und Aufklärung verankert, doch sie greift viel zu kurz. Sex kann so viel mehr sein. Für manche beginnt er mit einem Blick, für andere mit sinnlicher Berührung oder einem Kuss und so weiter. Und genau hier überschneidet sich das Verständnis von Sexualität mit dem Feld der Sexarbeit. Denn was ist eigentlich Sexarbeit und wer macht sie? Viele professionelle SexarbeiterInnen, besonders die, die freiwillig und selbstbestimmt arbeiten, bieten weit mehr als körperliche Dienstleistungen. Sie schaffen Räume, in denen Menschen sich angenommen, sicher und gesehen fühlen dürfen. Eine Domina oder ein Dominus hilft zum Beispiel dabei, kontrolliert Macht abzugeben, oft zum ersten Mal im Leben. Eine Tantra-Masseurin begleitet eine Frau nach einer Gewalterfahrung dabei, sich wieder mit ihrer Lust zu verbinden, behutsam und ohne Ziel. Eine Escortbegleitung kann einer nicht-binären Person den Raum geben, sich in wechselnden Rollen zu erleben, neugierig, sicher, frei von Zuschreibungen. Was sie alle verbindet, feines Körperwissen, emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, Scham, Trauer oder Sehnsucht mitzutragen. Und dabei ist eines wichtig zu benennen. Sexarbeit meint freiwillige, selbstbestimmte Arbeit. Sie ist nicht zu verwechseln mit Zwangsprostitution oder sexueller Ausbeutung, wo Menschen unter Druck, in Abhängigkeit oder durch Gewalt handeln müssen. Wo diese Unterscheidung verwischt, verschwinden die Perspektiven derer, die mit Haltung, Fachwissen und Würde in diesem Feld wirken. Und gerade diese Stimmen brauchen Sichtbarkeit.
Genau, das ist ein ganz wichtiges Learning, glaube ich. Dass, und überhaupt diese ganzen SexarbeiterInnen, mit denen ich auch gesprochen habe für meine Recherche, ich habe immer das Gefühl, das sind Menschen, die den Menschen viel besser verstehen, oft als Philosophen oder gar irgendwelche Theologen oder so, die erzählen, wie der Mensch doch bitte ist und wie er zu sein hat, sondern diese Menschen, die zumindest die es freiwillig tun, die freiwillig Sexarbeit machen und sich so mit dem Körper und auch eben der Seele der Menschen auseinandersetzen, die haben viel mehr verstanden vom Menschsein und viel mehr Liebe in sich als viele andere. Also selbst der Dominus, den ich besucht habe, ich war bei einem Dominus in Berlin, also das männliche Pendant zur Domina, wo ich auch vorher dachte, okay, dann kommt der da mit seiner Lederkutte da und seinem breiten Kreuz und das ist sicherlich eine Wahnsinnsausstrahlung, hat er auch, gar keine Frage, er hat eine tolle Ausstrahlung, ist ein wahnsinnig netter Kerl, ein ganz bezaubernder, netter Kerl, der die Frauen feiert für das, was sie bei ihm erleben, was sie wünschen, was sie einfordern und ist da bestimmt komplett die Frau, was mit ihr passiert, was sie möchte, was sie nicht möchte, es wird alles abgesprochen und er ist letztendlich eigentlich unterm Strich ist er der Diener, auch wenn er die härtere Rolle hat da. Ist ja ganz unterschiedlich, was Frauen wünschen. Die wünschen sich ja nicht nur die ganz harten Sachen, sondern manchmal einfach nur, keine Ahnung, da irgendwie gefesselt zu werden und sanft behandelt zu werden. Sowas gibt es auch. Also die Bandbreite ist ganz groß, aber es wird eben genau festgelegt. Und diese Frauen, die feiert er und er liebt da auch irgendwie die Frauen. Das merkte man und das fand ich auch so witzig, weil das passt ja auch nicht zu dem Bild, das ich vorher hatte.
Ja, ich finde das auch so abgefahren, dass es ja auch eine richtige Ausbildung ist zur Domina oder zum Dominus.
Ja, man sollte es lernen, ja, man sollte es besser lernen, genau. Und er erzählte nämlich auch von Frauen, die in der freier Wildbahn sich jemanden gesucht haben, der sie sozusagen beherrscht, also in der BDSM-Szene, was dann dazu führen kann, dass du auf einmal 2 Tage in einem Käfig sitzt, weil der Mann das nämlich nicht richtig versteht, sondern meint, er kann mit dir machen, was er will, weil du sagst, lass mich deine Sklavin sein. Und das ist natürlich alles abgesprochen. Also man muss das im professionellen Rahmen natürlich machen, gerade wenn es um eine Aufarbeitung von schlimmer Erfahrung geht, was ja auch manchmal ist, weil sonst wirst du retraumatisiert in so einem Kontext. Das darf natürlich gar nicht passieren. Also ein total weites Feld. Also was ich für Leute jetzt in meinem Handy habe, hätte ich früher auch nicht gedacht.
Ja, aber ich finde es total schön, dass du sogar da hindeutest, dass da ja auf eine Art Heilung und Integration passieren kann und dass das total. Menschen sind, nach meinem Verständnis nämlich auch, die, wenn es gut gemacht ist, ein wahnsinniges Feingefühl haben für das, was es jetzt gerade braucht, damit es eine heilsame und schöne und sichere Erfahrung sein kann. Genau. Und auch Fachwissen wirklich, auch psychologisches Fachwissen total. Und Handwerkszeug.
Das sind also mit denen ich gesprochen habe, waren immer ganz aufgeräumte, ganz kluge, ganz zugewandte Menschen. Klar, ich gucke natürlich auch genau hin, mit wem kann ich jetzt ein gutes Interview führen, aber das sind dann oft auch die sehr erfolgreich sind in ihrem Job, die viel Erfahrung haben und wo du siehst, das ist ein seriöses Angebot.
Toll. Und nochmal für die Zuhörerinnen, weil ich mir vorstellen kann, was da anspringt. Ne, das ist einfach, wir haben bestimmte Prägungen und es springen Projektionen an und das ist auch vollkommen in Ordnung und normal. Möchte ich nochmal reingeben. Beispielsweise dieses Schloss Wilkersdorf. Ich finde gerade so schön, dass so ein Bild entstanden ist, in dem, was du sagst, das sind sichere Orte. Und zwar sicherer als in der freien Wildbahn. Es ist anders, als wir denken und es ist möglich, zu diesen Orten zu kommen, wenn sie gut ausgewählt sind, reinspazieren, sich umschauen, denken, wow, was für eine Welt, was für eine Freiheit und wieder gehen. Und da muss gar nichts passieren.
Es sind auch viele Paare da, sagte mir auch René, der Betreiber sagte, die Paare gehen da zusammen hin, danach fahren sie ins Hotel und da haben sie dann den besten Sex ihres Lebens, weil sie einfach mal ganz angeregt wurden und was Neues gesehen haben und auch diese Freiheit gespürt haben, die andere Menschen haben und diese nicht so immer diese Tabus. Und auch gerade, was du zum Thema Angst sagst, finde ich auch so spannend, weil ich war auch bei einer Frauenerotikparty. Für Bi-Frauen, lesbische Frauen, Bi-neugierige Frauen. Ich habe dann Bi-neugierig angekreuzt, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht bin ich ja gar nicht so heterosexuell, wie ich immer dachte. Kann man ja nicht wissen. Wir sind ja alle geprägt. Wir kriegen vorgelebt, Mann, Frau, Kind, Familie, bitteschön, so sieht dein Leben aus. Und dann irgendwann fangen wir uns dann ja mal an zu fragen, will ich das eigentlich oder wurde mir das erzählt? Und dann dachte ich, so eine Frauenerotikparty kann man ja mal machen. Und da witzigerweise hatte ich vorher viel weniger Angst, als jetzt bei so anderen Erlebnissen, weil ich wusste, unter Frauen, also so instinktiv, da passiert mir nichts. Mhm. Und diese Frauen waren auch so zugewandt, so offen, so herzlich, es wurde nie jemand irgendwie ausgeschlossen oder schräg angeguckt, aber es veränderte eben auch niemand die Tonhöhe, nur weil ein Mann um die Ecke kam. So, ihr kennt das ja sicher auch, so dieses, es ist einfach, Frauen verhalten sich oft anders, wenn Männer dabei sind, umgekehrt Männer ja auch, die müssen ja auch manchmal auf dicke Hose machen, kennen wir ja auch alle. Und das war da so ein ganz liebevoller, zugewandter Ort, fand ich total spannend. Muss auch niemand Angst haben oder auch bei einem wirklich professionellen Sexarbeiter, Sexarbeiterin, da muss auch niemand Angst haben.
Toll.
Ich finde das so spannend, was du sagst, weil ich das auch an mir total beobachte, wenn es Räume sind, in denen sich nur Flinterpersonen aufhalten. Habe ich auch gleich ein ganz, ganz anderes Sicherheitsgefühl, als wenn es irgendwie Räume sind, in denen sich Cis-Männer aufhalten. Mhm. Und ich kann es natürlich total verstehen und nachvollziehen, aber ich finde es auch gleichzeitig halt irgendwie so schade, dass es so ist und würde mir halt so sehr wünschen, dieses Sicherheitsgefühl, sag ich mal, all around zu haben, unabhängig.
Aber aber ich glaube, das geht nur, wenn wir die Männer auch mitnehmen und uns sie einweihen in diese Gefühle, weil die wissen das ja gar nicht. Männer wissen ja gar nicht, mit welchen Gefühlen wir abends in eine U-Bahn steigen und wie wir erstmal scannen, okay, wie viele Paare sind hier, wie viele Frauen, wie viele Männer, okay, nehme ich dieses Abteil, nehme ich das andere, oder Nehme ich jetzt auf dem kleinen Weg, nehme ich das, den kurzen Weg oder gehe ich lieber außenrum die große Straße? So, das wissen die ja alles nicht. Und als ich das auch letztens dem Journalisten Hajo Schumacher erzählt im Podcast, dass ich bei diesen Frauentreffen, viel weniger Angst hatte, vorher, da sagt er, boah, das ist so krass, weil darauf kommen wir Männer ja immer gar nicht und das tut mir total leid und das ist ja ganz fürchterlich und wir müssen da alle viel mehr miteinander reden und das denke ich halt auch, weil Männer können uns ja auch ein Sicherheitsgefühl geben, gute Männer können uns ja auch ein Sicherheitsgefühl geben und die müssen dann aber auch vielleicht mal stärker und sichtbarer mit breiteren Schultern, nicht im optischen, sondern im übertragenen Sinne, sich hinstellen an unsere Seite. Und wenn dann ein anderer Mann einen blöden Spruch macht, dass dann vielleicht auch einfach mal der sagt, so, Klapper halten hier. So, dass die sich einfach, man kann es ja freundlich sagen, aber dass die Männer einfach mit auf unserer Seite sind, die guten Männer, weil es gibt sie doch da draußen. Ich mag ja total gerne Männer. Alles, was wir besprechen, dann regen sich wieder sofort welche auf und sagen, Männerbashing. Nein, wir bashen nicht alle Männer, aber wir möchten, dass die guten Männer vielleicht auch ein bisschen lauter sind.
Ja, da kommt mir gleich diese Kampagne, ich glaube mit UN Women und Emma Watson war das, He for She. Da bin ich letztens wieder drüber gestolpert. Ich habe nämlich so ein Kartendeck mit so ein feministisches Kartendeck und meine Tochter, die will sich das immer angucken, was ich natürlich sehr unterstütze.
Ja, klar.
Und da, hatte sie dann Emma Watson gezogen, was ich ihr dann vorgelesen habe. Und dann, da habe ich dann auch noch mal drüber nachgedacht, dass es echt eine sehr gute Kampagne und sehr clever auch ist und finde ich ein guter Weg, um die Männer mit reinzuholen.
Genau. Finde ich auch ganz wichtig. Deswegen zusammenkommen. Nicht nur zusammenkommen, auch zusammenkommen.
Und hast du sonst noch irgendwie eine Idee, wie wir das schaffen könnten, diese Hürden, die ja gerade da sind und die ich auch eigentlich ganz gut finde, weil dadurch werden sie halt erstmal sichtbar, sie müssen ja ausgesprochen werden und gesehen werden, um dann über sie hinwegzukommen, aber wie wir darüber hinwegkommen
können. Ja, es ist wahnsinnig schwer. Also wir leben ja gerade in einer Zeit, in der die Geschlechter sich sehr weit auseinander bewegen. Also ja auch die Untersuchungen zeigen, junge Männer wählen eher rechts bis rechtsradikal, junge Frauen wählen eher liberal bis links. Da sind wir, also wir waren noch nie so weit voneinander entfernt politisch und da fällt es natürlich auch schwerer, sich zu finden als Paar, als heterosexuelles Paar, wenn man dann heterosexuell ist. Das ist wahnsinnig schwer, sogar bei Tinder und so weiter kannst du ja inzwischen ankreuzen, wo deine politische Richtung, Neigung ist und dann entsprechend kannst du auch wegsortieren. Das macht man dann natürlich schnell. Das bedeutet aber auch, dass wir uns in noch mehr in zwei Lager bewegen. Das finde ich wahnsinnig traurig und wahnsinnig schwierig. Ja, wie kommen wir wieder zusammen? Natürlich, Frauen heute brauchen Männer nicht mehr so sehr wie früher. Ich meine, früher waren wir abhängig, wir waren finanziell abhängig, wir durften nicht arbeiten, wir durften nicht wählen, wir durften keinen Führerschein machen. Das ist ja alles noch überhaupt nicht so lange her. Also meine Großmütter, die haben noch in ganz anderen Zeiten gelebt. Für die war es völlig klar, wenn ich nicht heirate, wenn ich nicht einen Mann habe, dann wird es eng für mich. Und das ist ja heute nicht mehr so. Auch wenn wir immer noch oft abhängig sind und Männer immer noch mehr Geld verdienen und gerade mit Familien wird es dann eng, wenn Kinder da sind und so sind wir auch schnell wieder abhängig. Das ist sicherlich ein Problem, aber trotzdem wissen wir jungen Frauen heute, wir könnten auch, ich bin ja nicht mehr jung, aber junge Frauen wissen heute, wir können ohne Männer ein Kind kriegen und aufziehen, wir können unser Geld selbst verdienen, wir können alles machen, wir können überall hinziehen, überall leben und so weiter, zumindest in der westlichen Welt. Und das wiederum verunsichert Männer total. Und dann denken die, oh Gott, ich werde nicht mehr gebraucht und der Feminismus ist doof, also schaffen wir ihn wieder ab und wir gehen zurück in die 50er Jahre. Aber das funktioniert natürlich nicht. So, das ist ja das, was uns gerade so auseinanderbringt. Männer müssen begreifen, dass die Gleichberechtigung der Feminismus ihnen auch gut tut, dass sie nicht mehr diese starren Rollenerwartungen dann auf sich lasten haben, nicht mehr dieses, ich muss der Versorger sein, ich muss mein Mann stehen, ich muss es ihr besorgen, allein dieser Satz. So, die haben ja total viel Druck. Also die tun mir auch gleichzeitig total leid. Ich sehe selbst in meinem Umfeld, wie viele Männer Depressionen haben, Burnout haben. Wir gucken uns die Statistiken an, wie viele Männer suizidgefährdet sind, Suizide begehen, wie hoch die Kriminalstatistik ist, 98% Männer, glaube ich. Mit denen ist ja irgendwas auch gerade nicht in Ordnung. Und das heißt, heißt doch, es geht ihnen in diesem System auch nicht gut. Und wenn Männer begreifen, dass der Feminismus ihnen gut tut, dann können wir halt uns auch wieder aufeinander zubewegen und gemeinsam überlegen, so wie möchtest du denn sein, wie möchte ich sein, welche Rolle möchtest du annehmen? Und dass wir diesen ganzen Rollenquatsch, den wir immer noch als Rucksack des Patriarchats auf dem Rücken haben, wenn wir den mal abschaffen, abwerfen, zumindest versuchen, dann sind wir ja schon weiter. Aber das geht halt nur mit Augenhöhe, deswegen Gleichberechtigung so wichtig, mit sich gegenseitig schätzen, wahrnehmen, kein Machtgefälle, dadurch auch kein Machtmissbrauch. Und dafür brauchen wir Kommunikation. Was wir vorhin schon hatten, dass wir sagen, manchmal haben wir Angst vor euch und das tut nicht gut. Und dann sind die guten Männer sagen dann, oh Gott, wie schrecklich, es tut mir leid, was kann ich tun, damit ihr keine Angst haben müsst, nachts auf der Straße oder wo auch immer, kann nicht wahr sein.
Ja.
Bei mir kam jetzt auch gerade auf, so dieses Angst auch zulassen wahrscheinlich auf Seiten der Männer, weil wenn ich mich jetzt in die Position hineinversetze, also macht mir total Angst, das dann anzugucken und auch irgendwie anzuerkennen, okay, das habe ich vielleicht gemacht, auch irgendwie unbewusst vielleicht, und das halt einfach zuzulassen und dass das da sein darf und dass man halt auch diese Angst spüren darf, was ich mir auch vorstellen kann, was dann nicht so leicht ist für einige Männer wahrscheinlich, weil
ja, Verletzlichkeit zulassen.
Emotionen, genau. Verletzlichkeit also, zulassen.
Ja, was ja total schön ist und befreiend. Also wenn Männer irgendwann erleben würden, ich werde einfach um meiner selbst willen geliebt und nicht wegen meiner tollen Position, wegen meines tollen Autos, meiner tollen Uhr, was die sich ja immer noch manchmal einreden lassen von so den Andrew Tates dieser Welt oder sich selber auch was sie wirklich glauben, weil sie so sozialisiert worden sind, sondern wenn die merken, ich werde einfach um meiner selbst willen geliebt, auch wenn ich weich sein kann, wenn ich womöglich so weinen kann, Emotionen zeigen und ich werde trotzdem geliebt und gehalten für das, was ich bin. Das wünschen wir uns ja alle unterm Strich.
Ja.
Wir Frauen haben das vielleicht mehr gelernt, lernen müssen, weiß ich nicht, dass Emotionen gehören ja zu uns noch mehr, was uns manchmal aber auch als negativ ausgelegt wird, so nach dem Motto, jetzt ist sie zickig, jetzt ist sie emotional, jetzt heult sie wieder, keine Ahnung. Ja, das Umgekehrte ist ja aber genauso schwierig. Also, dass wir diese Wertung da mal weglassen und dieses Verletzlichkeit macht stark. Es gibt heißt das Buch so von Brené Brown, eine amerikanische Autorin, die ein ganz tolles Buch hat. Und da gibt es auch so einen Netflix-Take, wo sie einfach erzählt, wie sie gelernt hat, wenn sie verletzlich ist, wenn sie ihre ganze Verletzlichkeit zeigt, wie sehr das sich positiv auf sie auswirkt, wie anders mit ihr umgegangen wird und wie wohler sie sich aber auch fühlt. Und wenn wir das irgendwann alle könnten, und nicht immer so den Trump markieren. Das ist ja schrecklich.
Ja.
Das ist alles so spannend.
Es ist alles so spannend. Ich habe auch schon wieder gefühlt 5 innere Bookmarks. So. Da nochmal rein. Also was mich gerade am meisten interessiert, ist so dieses, du hattest ja auch schon angedeutet, in diesem gefühlten Auseinanderdriften von den Geschlechtern, jetzt gerade das, was sich ja auch politisch sogar abzeichnet, hattest du gerade unter anderem aufgezählt, wie sich dieses Auseinanderdriften eben auch auf die Sexualität auswirkt, auf den Druck, den Männer spüren, wie sie sich in der Sexualität zu verhalten haben. Und da würde mich nochmal deine Perspektive total interessieren, wie diese Geschlechterzuschreibungen und Rollen und damit einhergehenden Herausforderungen sich aktuell abbilden und auch, wie wir erste Schritte dahin gehen können, dass wir uns da befreien können und eben wieder zusammenkommen.
Ja, die Männer aktuell oder schon immer waren ja unter dem Druck, dass sie letztendlich so die Macher sind, dass sie die Leister sind, dass sie ihren Mann stehen müssen, am liebsten die Dauererektion haben. Und heute kommt dazu noch, dass da ja nicht so der schnelle Sex einfach für okay ist, weil das Männer haben auch gelernt, Frauen wollen mehr, da muss irgendwie noch mehr passieren. Also sollen sie doch erstmal vielleicht ganz in Ruhe die Frau befriedigen, am besten zum Orgasmus bringen, ist ja auch totaler Druck, wenn sie vielleicht noch nicht mal genau weiß, wie mag ich das am liebsten, was mag ich am liebsten, können wir gleich drüber sprechen, was Frauen alles gar nicht wissen und warum. Und dann, also das sollen sie doch bitte schaffen. Gleichzeitig sollen sie aber am besten die Dauererektion haben, die ganze mindestens halbe Stunde lang oder wie auch immer, weil sonst könnte das ja so ausgelegt werden, dass die Frau nicht attraktiv ist und dass sie es nicht bringen. Und dann irgendwie so, möchten sie natürlich auch zum Höhepunkt kommen. Klar, wer möchte das nicht? Also da ist es ja ein wahnsinniger Druck. dann sollen Männer heute ja auch noch bitte einigermaßen attraktiv sein. Also dieser ganze Attraktivitätsschönheitswahn, der auf uns ja schon seit ewigen Zeiten lastet, der inzwischen ist, da ist ja die Gleichberechtigung nicht so, dass er bei uns weniger wird, sondern bei den Männern mehr. Also wenn ich so sehe, die jungen Männer, die bei meinem Sohn in der Klasse sind, wie viele von denen jeden Tag in die Muckibude rennen und meinen, sie müssten Muskeln aufbauen, nur weil sie nur dann attraktiv sind. Das ist ja auch sehr, sehr traurig. Also das sehe ich so bei den Männern als große Last. Da könnt ihr gerne ergänzen, wenn euch da noch mehr einfällt. Das wäre das, was mir spontan einfällt. Und bei den Frauen ist natürlich immer noch dieses Schönheitsding, dass Frauen nach wie vor meinen, nur wenn sie so und so aussehen, dann sind sie es wert, geliebt zu werden. Nur dann können sie sich vielleicht auch im Bett entspannen, weil wer jetzt irgendwie den Bauch einzieht, der kommt bestimmt nicht in seine Lust. Und wer jetzt denkt, okay, von hinten darf ich auch nicht gesehen werden und die Brüste können jetzt doch hängen, wenn ich in der und so. Wie sollen wir uns denn entspannen, wenn wir immer darüber nachdenken, wie unser Körper bewertet wird und dass man es jetzt im Dunkeln macht, ist ja auch irgendwie merkwürdig. Also von daher, das ist ein Druck. Und dann kommt natürlich bei Frauen hinzu, also es gibt ja den Gender Orgasm Gap, also Frauen kommen viel seltener beim Heterosex zum Orgasmus als Männer, beim Lesbischen interessanterweise nicht, also nicht der Penis macht die Musik, lernen wir daraus, aber es gibt auch den Gender Masturbation Gap, das bedeutet, Frauen masturbieren viel weniger als Männer und das kommt natürlich aus dieser ganzen Scham heraus, dass natürlich sind unsere Geschlechtsteile nicht so exponiert wie bei Jungs, die haben die bei jedem Pipi machen in der Hand, ja, dann kennen sie die auch besser. Und solange wir gar nicht so genau wissen, zum einen, wie sieht denn unsere Vulva überhaupt aus, mögen wir die überhaupt angucken, da geht es ja bei vielen Frauen schon los, dass sie sagen, ach, oh, ich gucke mal kurz hin, ach nee, lass mal, ist okay. So, und anfassen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an, vielleicht Sextoys mal ausprobieren, wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich da mal was Neues mache und so. Da haben wir ja schon so viel Charme, da sind wir immer noch schnell in so einer, in Anführungszeichen, Schlampenecke, so nach dem Motto, was interessiert die sich denn für Sexualität? Oh, die hat sich jetzt einen Womanizer zu Weihnachten gewünscht. Ha, komische Frau. So, also das ist ja immer noch, wir sind immer noch ganz schnell in dieser Ecke, wenn wir uns zu viel für Sexualität interessieren, dass wir so einen komischen Touch haben. Ich merke das bei mir auch. Also wenn ich dann auf irgendeiner, keine Ahnung, Veranstaltung, Party bin mit anderen, Paaren aus dem Elternblub, Schulkreis oder so, merke ich manchmal so ein bisschen, das ist die komische Sextante vom Spiegel. So. Ich denke, ey Leute, Feminismus, es geht darum und nicht nur um Sex, aber so ein ganz bisschen oder immer, wenn das Thema Sex irgendwo auftaucht, ja, da kennst du dich ja mit aus. So. Ich denke, oh, ja. Also man ist immer noch in der komischen Ecke. Mhm. Das muss man manchmal aushalten.
Total, ja. Und ich finde es sehr bewundernswert und schön, dass du da eben diesen Schritt gehst und auch in eigene Erfahrungen reingehst, die ja eben auch angsteinflößend sind.
Ja, total. Ja, ich habe natürlich die journalistische Schutzhülle, habe ich da sozusagen. Ich kann immer sagen, alles Recherche muss ich mir ja angucken und so, ist schön bequem. Also ich kann das alles machen und habe gleichzeitig natürlich immer so diese Ausrede. Und es ist natürlich auch schwierig, alles so ganz nah an sich ranzulassen, wenn man gleichzeitig beobachtet. Ich bin so eigentlich gar nicht so ein visueller Mensch und wenn ich in einem Raum war, kann ich hinterher nicht sagen, wie sah das Sofa aus und das hatte mein Gegenüber an. Ich merke mir sowas immer nicht, weil es mich immer nicht so interessiert. Und wenn ich dann aber beobachten muss irgendwo, wie ist es denn da und so, dann merke ich mir zwar gut, was die Leute mir erzählen, aber dann muss ich ja in einer Reportage oder einer Kolumne auch den Raum beschreiben. Und da muss ich mich so konzentrieren innerlich dann, dass es natürlich fast gar nicht möglich ist, dass ich sage, jetzt bin ich hier gleichzeitig völlig frei und lass mal los, sondern das ist immer noch so eine Beobachterfunktion. Das ist ja, aber trotzdem erlebe ich das alles und kann da inzwischen völlig angstfrei überall reingehen und anderen Leuten berichten und das ist auch schon ganz viel wert, ja. Aber ihr macht's ja auch, also ihr habt ja sicher auch manchmal mit komischen Reaktionen zu tun, oder?
Ja, ich glaube, deswegen habe ich da auch gerade so viel Respekt und Achtung vor, ja. Ach, das ist lieb. Weil das natürlich einfach bei uns eine riesen Auseinandersetzung ist. Den Podcast gibt's jetzt gar nicht so lange, ne? Und für uns war das ein Riesenschritt, auch ein sehr, sehr angsterfüllter Schritt.
Ach echt? Ach Wahnsinn, immer noch.
Ja klar, boah, ja klar. Boah, damit in die Öffentlichkeit gehen, damit rechnen, dass eben Freunde, Verwandte, ja, Menschen uns in einem ganz anderen Licht sehen, wir zu einer Projektionsfläche werden. Das war eine riesen Auseinandersetzung.
Oh, Wahnsinn. Immer noch dieses, oh, die Frau hat eine Sexualität, wie überraschend.
Na klar.
Was denkt die sich?
Ja.
Und da wäre jetzt nämlich meine Frage, weil du ja halt aus der Medienwelt auch kommst und wie du da irgendwie so die Rolle der Medien betrachtest bei der Manifestierung dieser ganzen Genderrollen und auch beim Aufbrechen.
Ja, es ist total schwierig, weil sobald dann ansatzweise feministischer Wumms dahinter ist, hat man sofort das Gefühl, Männer gehen in so eine Verteidigung, in so einen Verteidigungsmodus und finden das alles ganz schrecklich und lesen dann gar nicht mehr zu Ende. So, das ist mein Gefühl. Das ist natürlich schade. Und es ist in dieser Zeit als Frau, glaube ich, viel einfacher, einfach Männerbashing zu treiben. Gut, Männer machen es auch manchmal zu leicht, aber das einfach laut zu sein gegen Männer und damit dann ganz viele Followerinnen, sage ich jetzt bewusst, zu bekommen, ist, glaube ich, leichter, als immer beide Seiten mitzudenken. Ich versuche wirklich immer beide Seiten mitzudenken, alle Seiten, natürlich auch die queere Community ist ja auch noch mitzudenken. Mhm. Und das, also diese verschiedenen Perspektiven zu verstehen und auch die Männer da nicht zu verlieren. Und ich glaube, in der Kolumne gelingt es halbwegs gut, weil, also es lesen viele Männer, es steht halt Sex drüber. Dann denken sie, oh, wir lesen wieder was, ich kann hier wieder was von der Sextante lesen, so. Und dann kriegen sie aber so ein bisschen Feminismus doch noch so beigepoolt, sag ich mal. Und das ist so meine Hoffnung, dass ich damit manchmal was erreichen kann, dass dann anderes Verständnis ist. Und die Leserpost spiegelt mir das auch wieder. Also ich bekomme auch wirklich zugewandte Post von Männern, die sagen, ich habe da echt mal was verstanden oder ich habe mich immer gefragt, warum meine Frau da so und so und so langsam kapiere ich so. Das finde ich dann total schön. Ich kriege natürlich auch ganz doofe Post, das ist auch klar. Das gehört ja immer dazu. Aber ich denke, also für mich ist der Weg nur, dass wir da versöhnlich sind und versuchen uns zu verstehen und nicht draufzuhauen. Das versuche ich. Damit ist man halt nicht so laut und wird nicht so gesehen, aber dann fliegt man vielleicht auch ein bisschen mehr unterm Radar. Das ist manchmal auch ganz angenehm. Aber andererseits ist es auch wichtig, dass es diese lauten, richtig mutigen Stimmen gibt. Vielleicht bin ich auch einfach nicht mutig genug. Also diese ganz lauten Frauen, die sich hinstellen und sagen, das ist alles scheiße und Männer und so. Die braucht es vielleicht auch wieder, so wie es auch gerade diese viel zu lauten Männer gibt, also um dem was entgegenzuhalten. Das bin ich jetzt persönlich nicht. Also das kann ich mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Art, mit meiner Harmoniebedürftigkeit ganz schwer vereinbaren. Also ich könnte diesen Hass ganz schwer auch ertragen, das weiß ich. Deswegen schütze ich mich da vielleicht auch ein bisschen.
Wird dir denn Hass auch entgegengebracht?
Manchmal, es geht. Also manchmal auch bei ganz anderen Themen. Ich mache noch einen Podcast zum Thema Vatikan, ein völlig anderes Thema, aber ich dachte, es ist ja auch mal interessant, warum so alte Männer in langen Kleidern glauben, dass sie jetzt den Nachfolger von Jesus wählen dürfen. Fand ich auch mal eine interessante Frage. Und da kriege ich auch wirklich Hass, weil da so erzkatholische Menschen, die das mit der Nächstenliebe dann in dem Moment nicht mehr so verstehen, mich dann doch ganz schön angehen. Komischerweise mehr als bei den Sexthemen, können wir auch mal fragen, warum die Religion die Leute noch mehr aufregt. Bei den Sexthemen, ja, doch, ich kriege manchmal auch so ein paar ganz böse Sachen, aber ja, also ich fühle mich jetzt noch nicht persönlich bedroht. Wäre ganz schön, okay, wenn das so bliebe.
Ja, also ich finde das halt auch irgendwie so spannend als Frau mit diesem Thema. Also das ist einfach irgendwie was ganz anderes ist, als wenn Männer darüber sprechen und auch, dass viele Männer dann deine Kolumne lesen. Also wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass Männer sich teilweise viel mehr für unsere Themen interessieren, mit denen wir uns befassen, als die Frauen. Oder zumindest trauen Männer sich offener darüber zu sprechen. Ja, das kann natürlich auch sein. Genau, obwohl wir uns ja eigentlich an Frauen richten.
Aber ich finde es gut, wenn da auch Männer zuhören, weil das zeigt ja, die haben auch Fragen, die wollen ja auch verstehen. Und die würden ja auch vielleicht gerne eine bessere Sexualität, mehr Intimität. Und ich merke das auch bei den Interviews, die ich gerade mit Männern führe, wo dann irgendwann kommt, naja, ich frage natürlich nur für einen Freund, aber wie kann es denn sein, dass die Frau irgendwann doch in der langen Beziehung nicht mehr so viel Lust hat und wie könnte ich das denn ändern und so. Und so solche Fragen kommen dann gerade von Männern auch sehr häufig. Also sie wollen ja auch das schönes Sexualleben mit ihrer Partnerin haben und merken dann irgendwann so auf der Langstrecke, es wird nicht gerade leicht, aber man spricht auch nicht drüber und das erlebe ich auch und das beschäftigt die auch völlig zu Recht.
Ich finde das auch total toll. Ich möchte an dem Punkt einmal einen Gruß an die zuhörenden Männer richten.
Ja, von mir ich auch. Ich finde es super, super, dass ihr zuhört.
Ja, genau.
Wir verstehen euch auch ein bisschen und wir mögen euch auch wir müssen nicht immer sagen.
Genau, und wir versuchen euch immer besser zu verstehen.
Ja, genau.
Wir versuchen Brücken zu bauen.
Genau.
Ja. Und wir freuen uns, dass ihr zuhört. Ihr seid sehr willkommen zuzuhören.
Ja.
Ja. Und ihr Seid Teil der Veränderung, wenn ihr hier zuhört.
Ganz genau, ganz wichtige Rolle.
Mhm. Schön, dass ihr da seid. Genau, aber was du davor gerade gesagt hast, dass es halt oft darum geht, um irgendwie ein Ungleichgewicht in der Beziehung, was Sexualität anbelangt und halt die Männer dann auch darunter leiden. Und ich meine, das ist ja dann auch nur eine Auswirkung irgendwie des Patriarchats.
Ja, vor allem des falsch gedachten Sex, glaube ich. Also das, also die SexologInnen sagen ja auch immer, es gibt mehr Woller und es gibt weniger Woller in jeder Beziehung. Und das ist ja völlig in Ordnung.
Genau.
Nur wenn man halt nicht drüber spricht und die Frau dann irgendwie doch so halb gar mitmacht, weil sie denkt, der Mann hat jetzt doch irgendwie ein Recht auf Sex und naja, er will halt immer oder ständig oder oft. Auch das setzt Männer wieder total unter Druck. Nicht jeder Mann will ständig. Das schreiben ja auch viele, dass sie sagen, weder finden wir alle in unseren Penis toll, noch wollen wir ununterbrochen Sex. Könnt ihr das auch mal sagen? Also wir haben es hiermit gesagt. Aber trotzdem, und dass man dann weggeht von diesem Gedanken Sex gleich Penetration, sondern auch Raum gibt und sagt, okay, lass uns doch heute Abend zusammenkommen, aber auf eine andere Art als sonst. Und ich möchte jetzt nicht das Gefühl haben, wenn jetzt der Arm so und so um mich gelegt wird, dass dann in 15 Minuten Penetration stattfindet, sondern dass wir da irgendwie einen anderen Weg, eine andere Gemeinsamkeit, wenn wir auch zusammen etwas Neues erleben, zu irgendeiner kinky Party gehen oder einfach sagen, wir gehen zur Tantra-Massage oder wir probieren zu Hause mal Sachen aus, die wir irgendwo mal gelesen, gehört, gesehen haben, aber eben mit Konsens, in Absprache und ohne den Humor zu verlieren. Das kann ja total schön sein dann.
Ja, total. Und ich finde es so spannend, weil ich habe richtig Lust, dich mal zu Kinks zu befragen und dazu, wie... ja, weil wir hatten jetzt viel die Auseinandersetzung mit, wonach sehnen sich Frauen häufig in der Sexualität, was jetzt lange zu kurz gekommen ist, unterdrückt wurde. Und das sind diese Themen Langsamkeit, die Grenzen spüren und dann auch setzen, Kommunikation. All das hatte jetzt viel Raum im Podcast. Wo wir noch nicht reingegangen sind und wo mich deine Meinung sehr interessiert, ist das Thema Kinks und gerade an der Schnittstelle zu den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Strömungen.
Also meinst du auch sowas wie Überwältigungsfantasien und sowas für die Frauen haben? Also die, sagen wir mal, nicht in Anführungszeichen nicht so feministischen oder feministisch wirkenden Fantasien, die zu der weiblichen Sexualität genauso dazugehören. Das ist ja ein Riesenfeld. Ja. Das finde ich total spannend. Deswegen bin ich auch zu dem Dominus gegangen, weil ich dachte, was sind denn das für Frauen, die sich da jetzt freiwillig blutig prügeln lassen und dann mit erhobenem Haupt rausgehen und sagen, boah, jetzt bin ich aber in meiner Kraft. Hui. So, das ist natürlich etwas, das liegt mir jetzt nicht so nahe, aber wenn jetzt zum Beispiel, also es gab ja in den 70er Jahren ist das Buch von Nancy Friday, die sexuellen Fantasien der Frau oder so ähnlich erschienen, sie hat damals Frauen aufgefordert, ihr anonyms ihre sexuellen Fantasien zu schicken. Weil bis dahin war es immer so nach dem Motto, ja, Frauen haben eh keine sexuellen Fantasien. Und dann kamen da die wildesten Sachen von Sex mit Tieren unter Geschwistern oder eben auch Überwältigungsfantasien, so sich stark zu exponieren vor ganz vielen Männern und so. Das hat die Frauen halt erregt. Und das ist ein ganz normaler Teil der weiblichen Sexualität, der aber gerne weggedrückt wird. Zum einen von der feministischen Bewegung, der ursprünglichen feministischen Bewegung, so nach dem Motto, das ist alles eine Folge des Patriarchats. Frauen wurden so lange misshandelt und unterdrückt und deswegen können sie nur da ihre Befreiung jetzt fühlen, indem sie sowas nachtanzen, sag ich mal, nachspielen. Oder einfach zu sagen, vielleicht gehört es auch dazu. Es gibt ja auch Männer, die gerne entweder unterwürfig sind oder dominant sind. Und so ist es bei Frauen vielleicht auch. Und das finde ich total spannend. Wobei aber auch wichtig ist, in all diesen BDSM-Geschichten und so weiter, da liegen ja, also die unterwürfige Person legt ja die Grenzen fest und sagt bis hierhin und nicht weiter und bestimmt das ganze Framing. Und man sagt auch bei diesen exhibitionistischen Wünschen, das Angeschaute hat die Macht. Also die Frau, die sich so exponiert, die sich nackt darstellt vor vielen Männern und daraus einen Lustgewinn hat, sie ist diejenige, die spürt, ich habe eine Macht über die. Weil die können sich mir nicht entziehen. Ich bin so aufregend, so sexy, dass die nicht anders können, als mich anzuschauen. Daraus zieht sie ihre Lust. Und dieser Bereich wird gerne so ein bisschen weggedrückt. Aber ich habe jetzt in meiner Recherche auch gelernt, dass gerade das Begehrtwerden für Frauen unheimlich wichtig und sexy ist. Also Frauen finden es aufregender, sich selbst anschauen zu lassen, begehrt zu werden, als dass sie jetzt hier 10 nackte Männer angucken und dadurch in ihre Lust kommen. Das kann ich für mich total bestätigen. Also finde jetzt auch 10 nackte Männer nicht so wahnsinnig spannend. Und das finde ich wirklich ganz interessant. Es gibt ja diese Hörpornos auch für Frauen. Nina Julie Lepic hat dieses Fantasy gegründet, mit der hatte ich auch ein Interview gemacht, die dann festgestellt hat, die hat mit ihren Freundinnen gesprochen und die Freundinnen haben gesagt, ja, ich gucke schon mal gern Pornos, aber eigentlich drehe ich das Bild immer weg und höre mir das nur an, weil diese Bilder, die tören mich so ab. So ja. Die Frauen in so erniedrigenden Positionen oder so unecht und man sieht als Frau sofort, naja, da kann die nichts bei empfinden, Entschuldigung, aber das glaubt doch kein Mann, dass das wirklich schön ist für die. Aber dieses reine Hören und sich dann rein zu versetzen in die Situation und sich selbst da zu spiegeln, das ist dann erregender. Und es gibt auch eine Studie dazu, dass beobachtet wurde, wie Männer Pornos gucken, wie Frauen Pornos gucken. Die Männer, klar, gucken auf die Frau und so weiter und so fort. Die Frauen gucken aber oft auch gar nicht auf den männlichen nackten Körper, sondern auch auf den weiblichen, um sich dann zu spiegeln und zu gucken, so, wenn ich das jetzt wäre, wie würde ich denn die Lust des Mannes befeuern? Wie würde er sich mir nicht mehr entziehen können? Und darin liegt auch eine Erotik. Und das finde ich total spannend.
Da vor allem, das besagt auch irgendeine Statistik, dass Frauen sich auch oft lesbische Pornos angucken.
Genau. Oder sogar auch, aber auch Gay-Pornos, interessant, da gibt es auch wieder, weil sie sagen, bei den normalen Pornos, die Männer werden überhaupt nicht so richtig dargestellt und man sieht die kaum oder nur die Schwänze, aber keine schönen Körper, sondern dann wollen sie halt doch lieber mal wirklich ästhetische Männer sehen, die dann lieber miteinander und sich können sich da ein bisschen rausnehmen. Das ist auch wiederum wohl angesagter als jetzt so der klassische Handwerker klingelt und so. Handwerker gibt es eh kaum noch.
Also vor allem auch bei Pornografie, also einmal finde ich es halt irgendwie auch ganz fatal, weil das ja so das Erste ist, womit, oder eines der ersten Sachen, womit Jugendliche auch häufig in Berührung kommen, was so die sexuelle Sozialisation anbelangt. Und auch zu dem halt, was du jetzt gerade meintest, ich stelle mir das dann auch immer irgendwie so total schmerzhaft vor. Also wenn ich irgendwie ein Porno sehe, dann ist es halt einfach nur Penetration rein, raus, ja, die Frau ist nicht feucht und dann ich mir,
Aua. Ja, ja, genau. Ganz genau.
Also nicht sehr erregend. Ja.
Nee, so gar nicht. Also für uns wirklich gar nicht. Aber natürlich macht das auch was mit jungen Männern, wenn sie, bevor sie Händchen gehalten haben, schon sowas gesehen haben. Und wenn sie sich dann an den ersten Sex ranwagen sollen und dann glauben, sie müssten das alles nachspielen, ist zum einen schrecklich für die Frau, aber auch ein Druck für den Mann natürlich. Mhm. Und also, dass da für Bilder kommen und auch wie gewaltvoll das da manchmal ist, oder dass junge Männer dann vielleicht denken, Frauen mögen so etwas, wenn es ihnen dann gleichzeitig noch wehtut, das finde ich ganz gruselig.
Und halt auch für die Frauen gleichzeitig, also weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, da kenne ich jetzt gerade keine Statistik, aber würde halt einfach mal davon ausgehen, dass auch das eines der ersten Medien ist, wie Frauen mit Sexualität in Berührung kommen, wahrscheinlich jetzt nicht in der Summe wie Männer, aber trotzdem.
Die kriegen das bestimmt, und da kriegst du ja nur Angst, wenn du das siehst. Genau. Dann kriegst du ja nur Angst. Und Frauen wird ja eh schon so viel Angst eingeredet. Weißt du, da wird bei der ganzen Aufklärung ist ja schon so, oh, huiuiui, also Sex, A, kann wehtun, B, du kannst, erstmal kriegst du deine Menstruation, okay, dann kannst du schwanger werden, Achtung mit Geschlechtskrankheiten, pass bloß auf und so weiter. Thema Lust spielt ja in der Aufklärung für Frauen gar keine Rolle. Ja, der Mann, okay, der Junge hat dann Samenerguss, das fühlt sich gut an. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Und wir, so, da geht's ja schon mal los. Also, dass man einfach von Anfang an denkt, Sex ist irgendwie für Frauen etwas, was weh tut, vor allem beim ersten Mal, was unangenehm ist, wo man aufpassen muss und so. Und so geht man da rein. Ja, puh, da hat man aber noch einen langen Weg vor sich. Kann man es so?
Ja. Ja, und da sind wir ja auch irgendwie schon so ein bisschen bei den Mythen. Also zum Beispiel halt auch, was das Jungfernhäutchen oder Hymen anbelangt.
Genau, dass es nicht gibt.
Genau,
ich hatte auch ein Interview geführt mit Mandy Mangler, eine Chefgynäkologin von der Charité, die auch sagt, es gibt ja nur so einen Schleimhautsaum rund um den Vaginaleingang, beziehungsweise Eingang, sagt sie schon, ist schon wieder falsch, Ausgang könnten wir auch sagen, weil da kommt ja auch Kinder raus und nicht, da geht ein Penis rein, also diese ganze Wortwahl ist schon so irre und da ist einfach nur so ein Schleimhautsaum und kein Mensch kann an diesem Schleimhautsaum irgendwas erkennen, was in dieser Vagina schon gewesen ist, ob da schon ein Penis drin war, selbst ob da schon ein Baby rausgekommen ist, kannst du daran nicht erkennen. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht so klar. Mhm. Und es ist einfach so ein Mythos, der sich bis heute hält. Und es ist ein Mythos gewesen, um Frauen klein zu machen, um ihnen Angst zu machen, um ihnen, damit sie bloß nicht Sex haben, sondern nur mit dem Ehemann. Das, was da alles dahinter steckt, das ist wirklich Wahnsinn. Also irgendwie war das Patriarchat auch sehr kreativ.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das auch so spannend, daran habe ich vorhin schon gedacht, dass also so halt Worte und mal wieder, wie viel Macht einfach Worte haben. Mhm. Weil so wie du es jetzt gerade gesagt hast, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass das ja auch ein Ausgang sein könnte.
Ja, ich vorher auch nicht. Habe ich von Mandy Mengler gelernt. Ja. Schöne Grüße. Ja, total. Wir denken immer nur Eingang, da geht was rein. Ja. Ja. Aber dabei geht dein Menstruationsblut raus, täglicher Ausfluss, Babys, da geht viel mehr raus als rein, möchte ich mal sagen, wenn wir das mal so im Leben betrachten.
Ja, das stimmt total. Und jetzt, da muss ich halt jetzt daran denken, also halt wie wichtig es auch ist, halt Vulva und Vagina und so weiter beim Namen zu nennen und das Scheide, das Wort, daher kommt, weil halt Schwertscheide, genau, dass halt dann auch wieder was reingesteckt wird. Und dann
absolut.
Dachte ich dann auch, ja.
Also, mit dem Wort bin ich noch aufgewachsen, ja.
Ja, genau, ich auch. Und auch wenn ich jetzt noch zu GynäkologInnen gehe, dann ist auch ganz oft, dass es auch in medizinischen Kontexten immer noch verwendet wird und ich mir dann denke, das heißt Vulva, das heißt Vagina.
Ja, total. Ich versuche es meiner Tochter auch schon mal beizubringen. Ja. Aber es ist natürlich, wenn du im Biologieunterricht dann wird es dann auch schon wieder anders.
Wenn es aber überhaupt zur Debatte dann kommt, auch im Biologieunterricht, das ist ja häufig, dass es dann auch einfach hinten runterfällt.
Ja, Begrifflichkeit. Ich weiß gar nicht, was die dazu sagen. Ich muss nochmal in diese Biologiebücher meiner Kinder gucken. Aber da sind, glaube ich, auch noch gruselige Begriffe. Und die Klitoris wird auch immer nur als kleiner Punkt außen dargestellt. Und die Klitoris-Schenkel finden nicht statt und so. Also das ist immer noch so.
Ja, genau. Und deswegen, um so einen Bogen zum Anfang zu schlagen, weil der meinte, Jungs haben halt ihren Penis jeden Tag in der Hand, wenn sie halt irgendwie pinkeln. Und die Klitoris ist ja anatomisch ganz, ganz ähnlich geformt wie der Penis. Total. Aber
hat viel mehr Nervenenden. Mehr Nervenenden da oben drauf. Ja.
Und liegt halt aber in unserem Körper zum großen Teil.
Ja, richtig.
Ja.
Das stimmt.
Also... ja, da ist irgendwie noch viel zu tun.
Ja, wir haben viel zu tun, aber wir arbeiten ja gerade dran.
Ja.
In diesen ganzen Recherchearbeiten und auch Erfahrungen, die du da jetzt gemacht hast in diesem Kontext, gab es irgendwas, was für dich hängen geblieben ist, was dich besonders eben auch persönlich bewegt hat?
Ja, persönlich bewegt, gute Frage. Also es gab immer wieder so Momente, entweder, dass mein Humorzentrum ganz doll stimuliert wurde, obwohl ich das gar nicht wollte. Also ein Mann, der mich im Swingerclub angesprochen hat, hat leider gesächselt. Das war einfach in diesem Kontext mit diesen Masken und dieser sphärischen Musik und allem. Und dann, das war einfach, also da war ich wirklich kurz vom Lachzusammenbruch. Das war so urkomisch in dem Moment. In dem Dominus-Studio ging ich so raus und guckte so an die Seite und dann steht da ein Käfig und da sitzt jemand drin und guckt mich so an von unten, so ein Mann. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, habe ich mir freundlich zugenickt. Und das hat mich aber total beschäftigt noch. Also ich musste manchmal auch wirklich, also es war schon wirklich erstaunlich. Aber was mich jetzt persönlich bewegt hat, wie was für tolle und liebevolle Menschen da in der Sexarbeit unterwegs sind, sowohl in den SexologInnen als auch SexarbeiterInnen, das bewegt mich schon sehr, wie schambehaftet immer noch die Menschen sind, dass auch selbst enge Freundinnen sich dann irgendwann nur nach langer Zeit, weil sie wissen, ich beschäftige mich so viel mit dem Thema, dass sie dann doch mal raushauen, was da bei ihnen zu Hause alles nicht so doll läuft, in der Horizontalen, sag ich mal vorsichtig. So, das bewegt mich auch schon immer, wie viel Scham und Unwissenheit auch bei jungen Menschen ist. Also ich habe auch mit SexologInnen gesprochen, die Aufklärung machen an Schulen und so weiter. Da wundert man sich auch, weil ich immer dachte, boah, wir sind doch so aufgeklärt und das Internet und hier und da. Also das sind alles so Sachen, die mich dann schon auch beschäftigen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Es macht betroffen einfach. Ja.
Ja, es macht dann auch betroffen. Ich denke, wir sind doch so viel weiter und ich möchte, dass meine Tochter da anders aufwächst, mein Sohn auch. Und dann bin ich mir manchmal gar nicht so sicher. ob wir da schon wirklich schon so weit sind. Weil wir können überall Sex sehen und darüber was hören und so weiter. Wir sind oversexed und gleichzeitig underfucked. Das ist wirklich, und trauen uns kaum noch, uns zu nähern, weil alle so viele Bilder im Kopf haben, wie es sein muss und wie der andere, der oder die andere sein muss und wie man selbst sein muss. So viel müssen. Und dann traut man sich am Ende gar nicht und bleibt nebeneinander und das ist so schade.
Mini-Memo.
Was ich mich jetzt noch gefragt habe, warum brennst du für dieses Thema?
Ich weiß gar nicht, ob ich so sehr dafür brenne. Ich glaube, ich habe irgendwann kapiert, dass es auch mit meinem Ursprungsthema, nämlich Feminismus und Gleichberechtigung, zu tun hat. Und ich selber dachte irgendwie, Sex ist auf dem einen Planeten und Feminismus auf dem anderen. Und dann habe ich irgendwann kapiert, nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, weißt du, wir sprechen über Gender Care Gap, also dass Frauen sich zu viel kümmern, Gender Pay Gap, dass Frauen zu viel Geld verdienen. Wir sprechen über alles Mögliche. Aber dass es beim Thema Sexualität da auch ganz, ganz viel noch zu bearbeiten und zu tun gibt und dass wir da auch mal hingucken sollten, wie, mit was für Bildern im Kopf sind Frauen und Männer groß geworden und wie wirkt sich das auf unser Liebesleben aus, weil das ist doch mit das Wichtigste überhaupt. Und dann denkt man immer so, Feminismus ist ja nur ein Lustkiller, aber im Gegenteil, ich denke, das ist eher ein Türöffner und zwar für echte Intimität, weil wenn wir uns wirklich begegnen auf Augenhöhe und vernünftig miteinander sprechen und es uns trauen, unsere Wünsche zu äußern und gerade Frauen sich sicher fühlen. Frauen brauchen für eine gute Sexualität Sicherheit. Ganz doll Sicherheit, körperliche Sicherheit. Und wenn sie die nicht haben, weil ihr Gegenüber irgendwie ein bisschen weird ist, dann verzichten sie lieber auf Sexualität. Und dann ist es doch auch schade, dass wir da nicht zusammenfinden, weil wir eben zu wenig voneinander wissen.
Und deiner Erfahrung nach, wie kann so ein Setting möglichst sicher gestaltet werden?
Nun, also erstmal kann ich nur jedem Menschen natürlich immer raten, auf das Bauchgefühl zu hören. Und ich glaube, wir wissen ganz tief in uns drin genau, wer uns gut tut und wer uns nicht gut tut. Und wenn uns ein Mensch irgendwie vielleicht doch gefällt, weil man denkt, oh, der hat ja den richtigen Beruf oder den richtigen Humor oder womöglich die richtige Klamotte an, aber irgendwas in unserem Bauch sagt uns, der tut uns nicht gut, dann hat unser Bauch recht. Dass wir da mehr darauf vertrauen, mit wem wir zumindest in die Intimität gehen. Und ich glaube, wenn der Humor stimmt und die Offenheit stimmt und man es auch schafft, mal darüber zu reden, anstatt einfach direkt im Bett zu landen und dann auf einmal zu merken, ach, hoppla, was ist er denn für einer oder sie? Da fehlt einfach immer noch so der Mut, miteinander zu sprechen und sich zu offenbaren und zu, es auch vielleicht manchmal langsamer angehen zu lassen. Oder meinetwegen, wenn beide eine schnelle Nummer, einfach nur einen One-Night-Stand wollen, ist ja auch alles gut. Aber gerade da müssen Frauen sich doch so sicher fühlen. Also mit einem Mann jetzt einfach so in irgendeinem Hotelzimmer oder gar in seiner Wohnung zu verschwinden, habe ich jetzt früher nicht viel drüber nachgedacht. Heute würde ich sagen, um Gottes Willen. Also vielleicht habe ich auch ein zu schlechtes Männerbild inzwischen da gekriegt. Andererseits, wie gesagt, so viele tolle Männer in meinem Leben. Aber das ist schon mit Sorge behaftet. Weil ich lese täglich über die Femizide, über die Gewalt gegen Frauen. Gut, ich weiß, das meiste passiert in der eigenen Familie. Aber hat dann ja vorher auch, gerade bei Paaren, also wenn Männer sich so durch eine Trennung verletzt fühlen, dass sie, der einzige Ausweg für sie ist, die Frau umzubringen, wenn sie sagt, ich verlasse dich, und sagen, sie tun es aus Liebe, dann haben sie was mit der Liebe ganz falsch verstanden. Das finde ich so, es macht mich so wütend und so traurig, dass sowas immer noch passiert. Und dann heißt es immer, ja, Männern ist Liebe halt nicht so wichtig, so, die sind halt nicht so emotional. Genau an dem Punkt sehen wir doch, wie wichtig ihnen das ist. Die drehen dann so durch an dem Punkt, das ist für sie wichtiger als alles andere. Sie konnten es nur nie benennen und nie vernünftig reden. Da müssen wir doch hin, dass wir alle vernünftig miteinander reden können und auch eben unsere Verletzlichkeit mal zeigen, was wir vorhin schon hatten.
Ja, und das finde ich einen sehr, sehr schönen Schlusssatz.
Danke.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns gesprochen
hast. Danke für die tolle Einladung. Ja, ebenso. Wir können alles nicht bis zum Schluss auflösen und ich glaube, jeder Mensch ist unterschiedlich und muss für sich seine Wahrheit finden. Aber dass wir überhaupt drüber nachdenken und miteinander sprechen, das ist doch schon mal ganz viel. Und irgendwie Sexualität, das habe ich auch gelernt, man kann sie nicht wirklich verstehen.
Ja.
Man kann sie nicht bis ins Letzte verstehen, aber das macht sie auch so spannend.
Ja, und das damit forschen und explorieren ist gesund und ein Zeichen von Ermächtigung und nicht entsprechend dem aktuellen gesellschaftlichen Narrativ etwas, was schamvoll ist.
Ganz genau. Gut, dass du es nochmal sagst, Maren.
Ja, also vielen Dank. Ich bin wirklich ganz begeistert und ich habe so wirklich innerlich jetzt mittlerweile bestimmt 20 kleine Notizzettel in meinem Kopf gemacht, wo ich eigentlich total gerne nochmal mit dir einsteigen würde.
Ja, ach ja, ich denke mal, ihr wisst mindestens genauso viel wie ich, aber jeder hat ja so seine eigenen Erfahrungswerte. Und ich habe auch so mit so vielen ExpertInnen gesprochen, dass ich da auch natürlich von partizipiere. Aber sonst machen wir mal eine Fortsetzung.
Total gerne, du.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.